NDR Info. Echo des Tages.
Mit Jochen Fischer im Studio einen schönen guten Abend. Martin Schulz hat sich als Präsident des Europaparlaments verabschiedet. Es zieht ihn in die Bundespolitik. Wird das Parlament jetzt an Bedeutung verlieren? Dieser Frage geht unser Kommentar nach. Die Abschiebung von afghanischen Flüchtlingen in ihre Heimat hat begonnen. Der potenzielle Alterspräsident des Bundestages, Christian Ströbele, will nicht mehr zur Wahl antreten und ein niederländisches Gericht spricht das Krimgold der Ukraine zu. Doch zunächst nach Syrien. Gestern am späten Abend, da sah es ja so aus, und so hat es unser Korrespondent Carsten Kühntop ja auch berichtet, dass es endlich eine Lösung für die Menschen im syrischen Aleppo gäbe. Rebellen und Zivilisten sollten auf einem Korridor die letzten umkämpften Gebiete verlassen können. Und der russische UN-Botschafter erklärte sogar die militärischen Handlungen für beendet. Und da hat er wohl nicht ganz richtig gelegen. Deswegen nochmal die Frage an Carsten Kühntopf. Die Kämpfe sind jetzt eben nicht beendet. Warum nicht? Wer hat die Waffenruhe dort verletzt?
Ja, das weiß man nicht genau. Es gab heute früh irgendwann eine Explosion, die in diese Stille platzte. Denn die Nacht war in Ost-Aleppo völlig still. Und dann gab es noch eine Explosion und dann gingen sofort die gegenseitigen Anschuldigungen wieder los. Die eine Seite warf der anderen vor, die Waffenruhe verletzt zu haben. Das Problem dahinter, das eigentliche Problem scheint zu sein, dass der Deal, die Übereinkunft, die gestern Abend bekannt gegeben wurde zwischen den Rebellen in Ost-Aleppo und Russland über das Ende der Belagerung und über freies Geleit für die Zivilisten und für die Bewaffneten, dass diese Übereinkunft offensichtlich geplatzt ist. Die Evakuierung hätte in der Früh heute beginnen sollen. Busse waren vorgefahren, schon am Abend. Es kam dann aber dazu nicht. Irgendwann drehten die Busse wieder um und fuhren in die Depots zurück.
Ja. Heißt das, es gibt überhaupt keine Absprachen mehr, die möglich sind, von allen angehalten werden?
Momentan nicht. Interessant ist aber, dass der russische Präsident Putin heute Abend mit dem türkischen Präsidenten Erdogan telefonieren wird, um über Aleppo zu sprechen. Und Russland und die Türkei, das waren die beiden Mächte, die den Deal, von dem ich sprach, gestern Abend ausgehandelt hatten. Meine Hoffnung wäre jetzt, es ist aber nur eine kleine Hoffnung, dass es den beiden Politikern gelingt, die Hindernisse, die es jetzt offensichtlich da gibt auf dem Weg, dass man die vielleicht doch ausräumen kann.
Was bedeutet das nun alles für die Menschen dort, für die Versorgung?
Die Versorgungslage ist ausgesprochen schlecht, die Lebensbedingungen sind extrem, die Leute schlafen auf den Straßen, in Autos und in Moscheen, sie haben nichts zu essen, nichts zu trinken, es ist kalt, es gibt keine Heizung, nur noch wenig Strom. Sie müssen sich vorstellen, in Gaziantep, das ist 100 Kilometer weiter nördlich in der Türkei, da hat es bereits den ersten Schnee gegeben, also die Situation der Menschen in Ost-Aleppo ist wirklich prekär.
Carsten Kühntop live zur Lage in Syrien. Der frühere italienische Ministerpräsident Berlusconi, der hat dem SPD-Europaabgeordneten Martin Schulz einst die Rolle in einem Film über deutsche Konzentrationslager angeboten, als Capo. Der Italiener konnte es einfach nicht ertragen, dass er sich im Europaparlament eine seiner Meinung nach ungehörige Rede anhören musste. Und damit war Schulz schlagartig einer großen Öffentlichkeit bekannt. Der war einer, der keine Angst vor hohen Tieren hatte und sich leidenschaftlich für die europäische Sache einsetzte. Seit 5 Jahren ist der streitbare Sozialdemokrat Schulz nun Präsident des Europaparlamentes bis heute. Denn er folgt dem Ruf seiner Partei und steigt in die Bundespolitik um.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen.
Punkt 12 Uhr richtet sich Martin Schulz hinter dem Pult des EU-Parlamentspräsidenten auf und ergreift das Wort.
Ein bewegender Moment, ganz ohne Zweifel.
Um Auf Wiedersehen zu sagen, nach 5 Jahren im Amt und über 20 Jahren Europapolitik.
Dies ist heute die letzte Arbeitssitzung, die ich als Präsident des Europäischen Parlaments leite.
Das rechte Lager applaudiert schon mal hämisch. Schulz reagiert, wie nur er es kann.
Die Attacken von Ihrer Seite sind der Stolz eines jeden europäischen Demokraten.
Dass allerdings nicht nur die Rechtsextremen und Europagegner im EU-Parlament Schulz' Abschied herbeigesehnt haben, das weiß der SPD-Politiker natürlich.
Ich war ganz sicher kein bequemer und auch kein einfacher Präsident dieses Hauses.
Schulz hat das Parlament auf Linie gebracht, seine Linie, mit Hilfe einer großen Koalition aus Sozial- und Christdemokraten sowie in enger Absprache mit seinem Freund Jean-Claude Juncker, dem Kommissionspräsidenten. Die kleinen Fraktionen im Parlament, vor allem die Grünen und Linken, fühlten sich dadurch immer wieder übergangen, weinen Schulz deshalb kaum eine Träne nach. Und doch, Kaum einer bezweifelt, dass Schulz sein Versprechen gehalten hat, dem oft ignorierten EU-Parlament mehr Bedeutung zu verschaffen.
5 Jahre später kann ich sagen, dass uns das gemeinsam gelungen ist. Das Parlament ist heute sichtbarer, es ist hörbarer und es ist einflussreicher als je zuvor.
Zu seinem Abschied gibt er den Kollegen dann aber auch noch eine Warnung mit auf den Weg. Das europäische Projekt ist in Gefahr, so Schulz.
Überall auf diesem Kontinent machen sich die Spalter und die Ultranationalisten wieder breit. Diejenigen, die Menschen gegeneinander hetzen und die das liberale, das soziale und das ökologische Gesellschaftsmodell abwickeln wollen. Damit gefährden sie eine der größten zivilisatorischen Errungenschaften, die es auf unserem Kontinent je gegeben hat. Mit aller Kraft werde ich mich jedenfalls gegen diesen Hass auch zukünftig stellen, egal von welcher Stelle aus.
Europa müsse ein Ort der Hoffnung sein, mahnt Schulz, nicht nur für die kommenden Generationen innerhalb Europas, sondern auch für die darüber hinaus. Spricht's und verabschiedet sich endgültig.
Voller Demut danke ich Ihnen für die gemeinsame Arbeit in diesen 5 Jahren. Vielen Dank.
Martin Schulz leitete seine letzte Sitzung im EU-Parlament, soweit Sebastian Schöbel. EU-Parlamentspräsident Schulz hört also auf. Und was nun? Wird das Parlament weiter die Bedeutung haben, die sich unter Schulz erkämpft hat? Oder bestimmen ab sofort Fraktionskämpfe das Bild? Unser Europakorrespondent Ralf Siener kommentiert.
Martin Schulz geht und das Europäische Parlament fällt in ein schwarzes Loch. Denn ob man nun die europapolitischen Positionen des Sozialdemokraten teilt oder nicht und ob man den gelernten Buchhändler aus Würselen nun persönlich schätzt oder nicht, für Schulz' Freunde wie für seine Kontrahenten steht unstreitbar fest, dieser Parlamentspräsident hat der EU und ihren Volksvertretern in Brüssel Bedeutung und Profil gegeben. Schulz hat genau das Charisma und das entschlossene Auftreten, das seinen EU-Präsidentenkollegen Jean-Claude Juncker und Donald Tusk fehlt. Während der melancholische Kommissionspräsident Juncker den traurigen Zustand der EU geradezu körperlich spiegelt und Donald Tusk kaum wahrnehmbar agiert, hatte Schulz ein untrügliches Gespür dafür, durch Präsenz im richtigen Augenblick zu zeigen, wozu die EU taugt. So äußerte sich Martin Schulz zu den Iran-Atomverhandlungen, mit denen er innerlich als Parlamentspräsident nichts zu tun hatte. Doch ohne den Vermittler EU hätte es den Atomdeal mit Teheran nicht gegeben. Schulz hat deutlich gemacht, diese Europäische Union ist unverzichtbar. Nicht nur als Friedensprojekt von gestern, sondern als wichtiger Friedensvermittler von heute. Die beiden vom Islamischen Staat bestialisch gefolterten Jesidinnen aus dem Irak, die aus der Hand von Martin Schulz gestern in Straßburg den Sacharow-Preis des Europäischen Parlaments entgegennahmen, haben der Welt noch einmal gezeigt, das Europa der Menschenrechte hat Strahlkraft. Und genau diese Strahlkraft hat Martin Schulz so gut vermittelt wie kein anderer auf der Brüsseler Bühne. Dem EU-Parlament droht mit seinem Abgang Glanzlosigkeit und Bedeutungsschwund. Denn der Mann, den die konservative EVP, immerhin die größte Fraktion im EU-Parlament, gestern zu ihrem Kandidaten kürte, ist ein enger Vertrauter des italienischen Ex-Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi. Und er ist auch wegen seiner bisherigen Brüsseler Leistungsbilanz indiskutabel. Und der Italiener, den die Sozialdemokraten zum potenziellen Schulz-Nachfolger kürten, ist zwar kein Berlusconi-Vertrauter, aber er hat bei weitem nicht das politische und rhetorische Format eines Martin Schulz. Dem EU-Parlament droht jetzt ein Schulz-Vakuum. Die Gefahr ist groß, dass dieses Vakuum von den Rechtspopulisten für deren Selbstdarstellung genutzt wird. Die französische Präsidentschaftskandidatin Marine Le Pen kann sich die Hände reiben. Und Donald Trumps Stellvertreter in Europa, der Brexit-Propagandist Nigel Farage, auch. Martin Schulz, der Mann, dem Farage laut eigener Aussage gerne eine reingeschlagen hätte, wird in Brüssel bitter fehlen.
Der Kommentar von Ralf Siener im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Bundeskanzlerin Merkel und ihr Innenminister de Maizière haben es immer wieder gerne wiederholt. Die Akzeptanz in der Flüchtlingspolitik hänge auch davon ab, dass Menschen ohne Aufenthaltsberechtigung zügig abgeschoben werden, damit denen, die wirklich Schutz brauchen, besser geholfen werden können. Heute soll es nun soweit sein. Symbolträchtig wird in Frankfurt am Main eine Maschine in Richtung Afghanistan abheben. Afghanistan? Die Bundesregierung hält Teile des Landes für sicher. Dazu gibt es natürlich auch ganz andere Meinungen. Jens Wiening berichtet.
Es ist die Frage, die seit Monaten für Streit in Berlin sorgt. Dürfen abgelehnte Asylbewerber nach Afghanistan zurückgeschickt werden oder nicht? Einzelne Regionen in Afghanistan seien sicher, sagte heute ein Sprecher des Bundesinnenministeriums.
Der Tatsache, dass das Bundesinnenministerium erfolgreich ein Rücknahmeübereinkommen mit Afghanistan verhandelt hat, können Sie entnehmen, dass wir jedenfalls der Auffassung sind, dass in bestimmten Einzelfällen nach Durchlaufen eines rechtsstaatlichen Verfahrens, bei dem eben kein Schutzbedarf rausgekommen ist, eine Rückführung sehr wohl möglich ist.
Außerdem seien in diesem Jahr bereits mehr als 3.000 Afghanen freiwillig in ihre Heimat zurückgekehrt. Für das Ministerium ein weiterer Beleg, dass einige Gebiete sicher sind. Heute Abend soll es dann die erste Sammelrückführung von abgelehnten Asylbewerbern geben. 50 Afghanen werden offenbar von Frankfurt nach Kabul geflogen. Das Ministerium wollte den Flug nicht bestätigen, aber
selbstverständlich werden wir, sollte es solche Maßnahmen geben, im Nachgang umfassend Bericht darüber erstatten, wie viele Leute betroffen waren, ob es freiwillige Rückkehr oder Abschiebung war, eben nachdem eine solche Maßnahme durchgeführt wurde, um sie nicht zu gefährden.
Die Politiker im Bundestag waren da schon redseliger. Stefan Meyer, der innenpolitische Sprecher der Union, nannte sogar Details über die betroffenen Afghanen.
Es ging jetzt insbesondere bei dem Sammelflug mit 50 ausreisepflichtigen Afghanen darum, Personen in das Heimatland zurückzubringen, die in Deutschland straffällig geworden sind und deshalb aus meiner Sicht auch ein öffentliches Interesse daran besteht, diese Personen außer Landes zu bringen.
Insgesamt gibt es aktuell 12.500 ausreisepflichtige Afghanen. Nach Einschätzung des Innenministeriums wird sich diese Zahl in den kommenden Monaten noch erhöhen. Der Grund, das Bundesamt für Flüchtlinge kommt so langsam damit nach, die Asylanträge abzuarbeiten. Und nicht mal jeder zweite Afghane hat Anspruch auf Asyl. Für viele Politiker in der Opposition sind die Rückführungen trotzdem ein Skandal. Von den Linken heißt es, Afghanistan sei ein Kriegsland, dahin dürfe man nicht abschieben. Katrin Göring-Eckardt, die Fraktionsvorsitzende der Grünen, zeigte zwar Verständnis, dass straffällig gewordene Afghanen abgeschoben werden, aber
die Zahl der zivilen Opfer ist kontinuierlich angestiegen. Dass Afghanistan ein sicheres Land ist, ist absurd übrigens, auch wenn man sieht, dass unser Innenminister nur mit schusssicherer Weste sich dort überhaupt bewegt. Wir beschließen in dieser Woche ja im Übrigen auch die Verlängerung eines Bundeswehrmandates. Schon das zeigt, dass das kein sicheres Land ist.
Verantwortlich für die aktuellen Rückführungen sind die Innenminister der Bundesländer. Lange Zeit durften Afghanen nicht in ihr Heimatland zurückgeschickt werden, auch keine abgelehnten Asylbewerber wegen der Sicherheitslage. Doch bei ihrer vorletzten Konferenz kippten die Innenminister diese Entscheidung. Gerade in den Bundesländern, in denen die Grünen und die Linken in der Regierung sind, dürfte das in den kommenden Monaten noch für einigen Ärger sorgen.
Und in der nordrhein-westfälischen Landespolitik, da hat diese Abschiebepraxis tatsächlich bereits zu einem innenpolitischen Zerwürfnis geführt. Die flüchtlingspolitische Sprecherin der Grünen, Monika Düker, hat ihre Funktion aufgegeben. Die Rückführungen nach Afghanistan seien derzeit menschenrechtlich nicht verantwortbar, sagte Düker. Beim Geld, da hört ja die Freundschaft bekanntlich auf. Das gilt offensichtlich auch für die Beziehungen zwischen Bund und den Bundesländern. Nach langem Hin und Her haben sich nun beide darauf verständigt, wie sie sich ihre Finanzbeziehungen künftig vorstellen. Am Ende ist eine Lösung dabei herausgekommen, die den Bundesfinanzminister mehr Geld kostet, als er sich ursprünglich aus der Kasse entlocken lassen wollte. Das Ergebnis der jahrelangen Verhandlungen muss nun in Gesetze gegossen werden und teilweise muss dafür auch das Grundgesetz geändert werden. Im Bundeskabinett wurden dafür heute die Weichen gestellt. Katrin Brandt berichtet.
Der neue Finanzausgleich zwischen Bund und Ländern ist gar nicht so schwer zu verstehen. Zumindest dann nicht, wenn ihn Anja Heiduck von den Grünen erklärt. Neu ist,
dass es dann quasi formal unter den Ländern keine Geber und Nehmer mehr gibt. Man kann es auch sagen, alle Länder werden Nehmer von Steueranteilen, die das Bundesgesetz ihnen zuteilt.
Tatsächlich ist es mit der Solidarität zwischen Gebern und Nehmern unter den Bundesländern schon lange vorbei. Reiche Länder wie Bayern und Hessen sahen immer weniger ein, warum sie jährlich Milliarden an hochverschuldete Kollegen wie etwa Berlin überweisen sollten. Jahrelang wurde verhandelt, vorige Woche gab es eine Einigung. Der alte Ausgleich wird abgeschafft. Ab 2020 überweist die Bundesregierung jährlich 9,7 Milliarden Euro an die Länder. Dafür erhält sie mehr Einfluss, so Finanzminister Schäuble heute im Bundestag.
Dazu gehört, dass wir die Verwaltung der Bundesautobahnen auf den Bund übertragen, dass der Bund dazu eine Gesellschaft privaten Rechts gründen kann. die allerdings im vollständigen Eigentum des Bundes bleibt. Auch dieses wird im Grundgesetz festgeschrieben werden.
Die Bundesregierung will zudem bei Finanzhilfen an die Länder mehr mitreden. Sie will auf die Steuerverwaltung Einfluss nehmen und ein bundesweites Online-Portal schaffen, mit dem Bürger und Nutzer einfach und sicher im Netz auf die Angebote aller Verwaltungen zugreifen können. Außerdem erhält die Bundesregierung das Recht, sich an der Sanierung maroder Schulen zu beteiligen und stellt dafür auch 3,5 Milliarden Euro bereit.
Dass man nicht nur Wärmedämmung in Schulen machen kann unter den gegebenen Voraussetzungen, sondern auch andere Sanierungsmaßnahmen, scheint mir richtig, um auch das Verständnis der betroffenen Bürger für die Rationalität unserer Entscheidungen zu gewinnen.
Dieses Verständnis fehlte heute der Opposition, die Schäuble in der Fragestunde des Bundestages in die Zange nahm. Bemängelt wurde, dass sich Bund und Länder noch nicht geeinigt haben, wer den geplanten neuen Unterhaltsvorschuss finanzieren wird. Ab nächstes Jahr sollen Alleinerziehende eine unbegrenzte Zeit lang Vorschuss vom Staat erhalten, wenn der Ex-Partner nicht zahlt. Längstens, bis das Kind 18 wird. Familienministerin Manuela Schwesig wollte schon zum 1.1. starten, aber das wird nichts.
Ich bedauere es sehr, dass die Länder von dem gemeinsamen Beschluss, dass die Leistung zum 1.1.2017 in Kraft treten, abgerückt sind. Es gilt jetzt, eine gemeinsame Einigung zu finden. Wir wollen Kinderarmut im Land bekämpfen und die Verbesserung des Unterhaltsvorschusses ist dafür eine ganz wichtige Maßnahme.
Heute hat die Bundesregierung dem neuen Finanzpakt zugestimmt. Nun steigen Bundesrat und Bundestag in die Beratung ein. Im nächsten Frühjahr soll das Ganze fertig sein.
Und ums Geben und Nehmen, da geht es auch jetzt. Die Gewerkschaften fordern nämlich eine satte Gehaltserhöhung für die Angestellten der Länder. Die Verhandlungen dürften dabei alles andere als einfach werden. Die Gewerkschaften ziehen mit der Forderung nach 6% mehr Gehalt in die Tarifverhandlungen für die rund 1 Million Beschäftigten bei den Ländern. Johannes Frevel berichtet.
Es ist kein Signal der Bescheidenheit, mit dem die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi und die Spartengewerkschaften des Deutschen Beamtenbunds DBB die Tarifrunde 2017 eröffnen. 6% mehr wollen die Gewerkschaften für die knapp 1 Million Angestellten der Länder, mit Ausnahme Hessens. Verdi-Bundeschef Frank Bsirske erklärt die Tarifforderung.
Erstens eine soziale Komponente in Gestalt einer Mindestbetrags- oder Sockelkomponente. Zweitens Verbesserungen im Bereich der höheren Entgeltgruppen. Denn hier steht ja der Länderbereich mit Bund und Kommunen in einem direkten Wettbewerbsverhältnis um qualifizierte Fach- und Führungskräfte. Mal ganz zu schweigen von dem Konkurrenzverhältnis, das zur Privatwirtschaft sich noch viel stärker ausprägen wird in den nächsten Jahren, als das schon ohnehin der Fall ist. Insgesamt also ein Mix im Bereich der höheren Entgeltgruppen und im Bereich der unteren.
Das Problem: bei Bund und Kommunen haben die Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes inzwischen bessere Tarifabschlüsse erzielt. Und auch in der Privatwirtschaft steigen die Löhne schneller. Diese Tariflücke soll nun bei den Mitarbeitern der Länder geschlossen werden. 7 Milliarden Euro könnte die Länder das Forderungspaket kosten, sollten sich die Arbeitnehmervertreter auf ganzer Linie durchsetzen. Verdi-Bundeschef Bsirske verweist auf die sprudelnden Steuereinnahmen der Staatskassen.
Wir haben hier eine deutliche Verbesserung der Einnahmesituation, absehbar, da sind sich alle einig. Wir haben eine konjunkturelle Situation, wo wir mit anhaltendem Wachstum rechnen können, stark getrieben übrigens durch den privaten Konsum. Dass hier die Beschäftigten bei den Ländern teilhaben möchten, ist, glaube ich, nachvollziehbar. Dass der Aufschwung, die konjunkturelle Entwicklung an den Beschäftigten nicht vorbeigehen soll.
2015 hatten Verdi, DBB und die Länder den Tarifvertrag vereinbart, der jetzt ausläuft. Mitte Januar beginnt die Tarifrunde in Berlin. Weitere Verhandlungstermine sind mit den Arbeitgebern der Tarifgemeinschaft der Länder Ende Januar und Mitte Februar in Potsdam vereinbart. Gibt es am Verhandlungstisch bis dahin keine Bewegung, könnten die ersten Arbeitskämpfe im Februar, spätestens aber im März folgen.
Sie hören das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info um 18.49 Uhr. Die Bundesregierung hat heute eine Bilanz ihrer Pflegepolitik der Jahre 2011 bis 2015 gezogen. Natürlich fällt die für Gesundheitsminister Gröhe positiv aus. Er ist der Meinung, die Reformen an der ursprünglichen Pflegeversicherung führten dazu, dass die Hilfe besser bei den Menschen ankommt. Dazu gibt es auch andere Ansichten, wie Bettina Nutz berichtet.
Was genau bei Menschen, die Pflege benötigen, bei ihren Familien und beim Pflegepersonal ankommt, wurde im Zeitraum zwischen 2011 und 2015 aufgelistet, also auch die Zeit in den Blick genommen, in der die ersten Pflegereformen in Kraft traten, mit diesem Ergebnis.
Stieg im Berichtszeitraum die Zahl der Pflegebedürftigen auf 2,7 Millionen Menschen und damit um 17%. So hat eine Leistungsausweitung um 27% stattgefunden, auf nunmehr fast 27 Millionen. Euro im Jahr.
Deutliche Verbesserungen, sagt Gröhe. So ließe sich das gerade am oft schwierigen Start einer Pflegesituation ablesen.
Beispielsweise wurden die Aufwendungen zum altersgerechten Umbau in den eigenen Wohnungen auf über 300 Millionen Euro fast verdreifacht. Beispielsweise hat sich verdoppelt die Leistungsaufwendung für Betreuungs- und Entlastungshilfen, die gerade auch für Pflegebedürftige und ihre Angehörigen am Beginn der Pflegebedürftigkeit eine wichtige Unterstützung darstellen.
Bessere Versorgung, weniger Bürokratie, auch das lobt der Minister als Fazit. Dabei steht die große Herausforderung für die Pflegeversicherung noch bevor. Zum Jahreswechsel werden Demenzkranke gleichberechtigt in die Versorgung aufgenommen. Mehr Menschen mit mehr Anspruch auf Hilfe kommen dann ins System. Und da rechnet Hermann Gröhe vor, stünde dann ein Plus von 5 Milliarden Euro pro Jahr zur Verfügung. So würde man die steigenden Ausgaben im Griff behalten.
Wir können davon ausgehen, dass das, was wir im Gesetz uns vorgenommen haben, dass die Leistungsausweitung, die ja auch noch einmal mit einer Beitragserhöhung, einer moderaten Beitragserhöhung zum 1. Januar verbunden sind, dann für den vorgesehenen Zeitraum ausreicht.
Das sind 5 Jahre, in denen die Beiträge stabil bleiben sollen, verspricht Gröhe. Verhaltene Kritik am Bericht kommt von der grünen Opposition, die Reformgesetze zu wenig verzahnt sieht. Und vor allem in einem Punkt formuliert die Abgeordnete Elisabeth Scharfenberg die Vorbehalte sogar der SPD gleich mit.
Wir werden das alles nicht hinbekommen und es wird alles nicht fruchten, wenn wir nicht genug Personal haben.
Dafür habe die Koalition nicht ausreichend gesorgt. Und SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach fürchtet, es könne tatsächlich mittelfristig zu großen Problemen, vor allem in der Altenpflege, kommen, wo Personalmangel mindestens seit 2011 herrsche. Die Koalition aber streitet weiter um ein entsprechendes Gesetz, das die Pflegeberufe attraktiver machen soll, auch flexibler, indem man die Ausbildung von alten Kranken- und Kinderkrankenpflegern vereinheitlicht.
Der Mann mit dem Schal auf dem Fahrrad, der wirkt jugendlich und frisch. Dabei hätte Hans-Christian Ströbele Aussichten gehabt, den kommenden Bundestag mit 77 Jahren als Alterspräsident zu eröffnen. Doch das wird wohl nichts mehr, denn das grüne Urgestein aus Berlin will nicht mehr antreten. Seine Beliebtheit ließ sich auch daran ablesen, dass er der einzige direkt gewählte Abgeordnete der Grünen im Bundestag war. In seinem Berliner Wahlkreis, da stach er alle Mitbewerber regelmäßig aus. Volker Schaffranke hat Reaktionen eingefangen.
Es ist nicht wirklich überraschend, dass die grüne Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth Hans-Christian Ströbele als Vorbild hat und ihn über den Klee lobt.
Also ich glaube, es muss jeder Parlamentarier und jede Parlamentarierin bedauern, und zwar über alle Fraktionsgrenzen hinweg, dass mit Christian Ströbele eine Ära zu Ende geht.
Doch es war heute auffällig in Berlin, dass die Worte Anerkennung und Glaubwürdigkeit fielen, wenn man Politiker, egal welcher Partei, nach Hans-Christian Ströbele fragte. Auch für Christine Lambrecht von der SPD ist er nicht irgendein Abgeordneter unter den 630, die im Bundestag sitzen.
Ich kenne ihn seit 18 Jahren. Ich bin ebenfalls 1998 in den Bundestag gekommen und aber immer ein sehr streitbarer Kollege, aber auch immer mit einem ganz profunden Wissen. Also das ist etwas, was ich bei ihm sehr geschätzt habe, dass er auch immer gut vorbereitet seine Position vertreten hat. Und das muss ich sagen, das nötigt einem immer Respekt ab.
Hans-Christian Ströbele ist der Einzige bei den Grünen, der ein Direktmandat für den Bundestag gewann, und das bereits 4-mal hintereinander. Als linker Grüner hat er es seiner eigenen Partei nie leicht gemacht. Mit dem Slogan Ströbele wählen heißt Fischer quälen, zog er Ende der 90er Jahre im Wahlkampf durch Kreuzbergs Kneipen. Damals unterstützte der grüne Außenminister Joschka Fischer den militärischen Einsatz im Kosovo-Krieg. Ströbele war strikt dagegen.
Ich schäme mich für mein Land, das jetzt wieder Krieg führt und Bomben wirft auf Belgrad.
Vor 3 Jahren überraschte er alle in Berlin. Ströbele lud zu einer Pressekonferenz und erzählte dort von seinem Besuch bei Edward Snowden in Moskau.
Ich hatte sogar einen Antrag auf Genehmigung einer Dienstreise nach Moskau gestellt, der allerdings abgelehnt worden ist.
Mit seinen 77 Jahren wäre Ströbele im nächsten Bundestag wahrscheinlich der älteste Abgeordnete gewesen und damit Alterspräsident. Der hält traditionell die Eröffnungsrede bei der ersten Sitzung eines neuen Parlamentes. Auch SPD-Mann Karl Lauterbach hätte sich das gut vorstellen können.
Herr Ströbele, also er ist einer der glaubwürdigsten und kenntnisreichsten Abgeordneten des Deutschen Bundestages überhaupt. Und ich hätte ihn sehr gerne als Alterspräsidenten gesehen, denn niemand hätte diese Rolle besser als er ausgefüllt.
Es wurde in Berlin heute wild spekuliert, dass mit dem Rückzug Ströbeles dann vielleicht der 75-jährige AfD-Politiker Alexander Gauland Alterspräsident werden könnte, wenn seine Partei den Sprung ins Parlament schafft. Doch für eine solche Aussage ist es viel zu früh. Viele Parteien haben ihre Kandidaten für den nächsten Bundestag noch gar nicht nominiert.
Als Krimgold, da werden die Goldschätze bezeichnet, die aus der Zeit zwischen dem 2. Jahrhundert vor Christus bis zum Mittelalter stammen. Und wie der Name schon sagt, stammen sie von der Krim-Halbinsel. Und die gehört ja bekanntlich jetzt zur russischen Einflusssphäre. Und kurz vor der russischen Besetzung der Krim war dieser Goldschatz in die Niederlande ausgeliehen worden. Jetzt musste er zurückgegeben werden. Aber wohin? Nach Kiew oder nach Simferopol? Ein niederländisches Gericht entschied heute, der ukrainische Staat soll das Krimgold erhalten. Wer der rechtmäßige Besitzer ist, entschieden die Richter allerdings nicht. Ludger Katzmierzak aus Den Haag.
Wohl selten hat ein Angeklagter so sehnlich auf seine Verurteilung gewartet wie in diesem Fall das Amsterdamer Allard Pearson Museum. Weil die Leitung des Hauses die archäologischen Kunstschätze nicht in falsche Hände zurückgeben wollte, ließ das Museum ein Gericht entscheiden. Nachdem sowohl die Krim-Museen als auch die ukrainische Regierung auf Rückgabe der Exponate geklagt hatten, verkündete die vorsitzende Richterin ein unerwartet klares Urteil. Das alles führt dazu, dass die Forderungen der Krim-Museen zurückgewiesen werden und dass das Allard Pearson Museum verurteilt wird, die Krim-Schätze dem ukrainischen Staat zurückzugeben. Das Gericht beruft sich dabei auf einen UNESCO-Vertrag aus dem Jahre 1970. Darin steht, dass ein Kunstschatz an jenen souveränen Staat zurückgegeben werden muss, der die Werke ausgeliehen hat. Da die Halbinsel Krim zum Zeitpunkt der Leihgabe Absprachen ein Teil der Ukraine gewesen sei, habe heute Kiew einen Anspruch auf die Exponate. Das bedeutet nicht, dass die Ukraine auch rechtmäßige Eigentümer des sogenannten Krimgoldes ist. Dies zu entscheiden sei Aufgabe der ukrainischen Justiz, heißt es in dem Amsterdamer Urteil. Da die Vertreter der Krim-Museen vermutlich Berufung gegen den Richterspruch einlegen werden, bleibe der Kunstschatz vorerst in den Niederlanden, erklärt Gerichtssprecherin Ilja Bilderbeek. Die Stücke müssen in den Niederlanden bleiben, solange über die Berufung noch nicht entschieden ist. Würde das Allard Pearson Museum die Werke schon jetzt der Ukraine überlassen, würde es natürlich sehr schwierig für das Museum, im Falle eines anderen Urteils der Berufungskammer, die Exponate den Krim-Museen zu übergeben. Wenige Wochen nach Beginn der vielbeachteten Ausstellung Die Krim, Gold und Geheimnisse des Schwarzen Meeres im Februar 2014 hatte Russland die Halbinsel zuerst besetzt und dann annektiert. Die Krim-Museen unterstanden plötzlich dem Moskauer Kulturministerium. Damit stand das Archäologische Museum der Universität Amsterdam vor der schwierigen Frage, an wen sie die bis zu 2.500 Jahre alten Schmuckstücke, Waffen und Bilder zurückgeben sollte. Solange kein rechtskräftiges Urteil vorliegt, so Ilja Bilderbeek, bleibe das Allard Pearson Museum auch weiterhin für den kostbaren Goldschatz verantwortlich. Dem Museum sind natürlich hohe Kosten entstanden, weil es verpflichtet ist, die Kunstschätze aufzubewahren und zu versichern. Diese Kosten, so hat das Gericht heute entschieden, muss der ukrainische Staat zum Teil übernehmen. Schon jetzt sind das mehr als 110.000 Euro. Der Anwalt der ukrainischen Regierung zeigte sich zufrieden darüber, dass das Urteil so deutlich ausgefallen sei. Der Richterspruch sei eine Schande für das holländische Justizwesen, empörte sich hingegen die Direktorin der Krim-Museen. Der Kunststreit geht nun garantiert in eine zweite Runde.
Und mit diesem Beitrag von Ludger Katzmierzak geht das Echo des Tages für heute zu Ende auf WDR 5 und NDR Info. Ich wünsche Ihnen nur noch einen schönen Abend, sage Tschüss. Ich bin Jochen Fischer.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.